Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe Sehnsucht. Ich sehne mich danach, so zu werden wie Jesus. Ich sehne mich danach, von ihm verändert zu werden. Ich sehne mich danach, endlich der Mensch zu sein, den Gott sich für mich erdacht hat. Endlich das Potenzial zu entfalten, das Gott in mich hineingelegt hat. Ich sehne mich danach, dass sich mein Wille immer mehr dem Willen Gottes angleicht. Dass mein Herz immer mehr fühlt, was Gottes Herz umtreibt. Dass mein Verstand immer mehr das denkt, was der Wahrheit Gottes entspricht. Dass meine Augen die Menschen immer mehr so sehen, wie Gott sie sieht. Dass meine Hände sich immer mehr im Rhythmus seiner Liebe bewegen. Dass meine Füße immer mehr in die Richtung gehen, die sein Geist bestimmt. Und dass mein Mund immer mehr mit Botschaften Gottes gefüllt ist. Botschaften, die andere auf Jesus verweisen. Ich sehne mich danach, dass Christus in mir immer größer wird und ich abnehme. Dass Jesus immer mehr die Kontrolle über mein Herz übernimmt. Dass meine fehlgeleiteten Sehnsüchte nach und nach die Kontrolle über mein Herz verlieren. Dass meine Macken und Spezialeffekte nach und nach schwinden. Dass meine geistigen Baustellen nach und nach Heilung erfahren. Und dass mein Herz nach und nach zu einem wunderschönen Palast für Jesus wird. Danach sehne ich mich. Und doch wache ich jeden Morgen aufs Neue auf und muss feststellen, dass ich nicht über Nacht zu diesem Menschen geworden bin. Und doch schaue ich jeden Abend auf meinen Tag zurück und muss feststellen, dass ich meistens allerhöchstens einen klitzekleinen Deut vorangekommen bin auf meinem Weg dorthin. Das liegt daran, dass geistliches Wachstum ein lebenslanger Prozess ist, eine Reise, wie Hansi das letzte Woche gesagt hat. Und genau wie das biologische Wachstum durchläuft auch das geistliche Wachstum verschiedene Phasen und Reifegrade. Die Geburt, die Kindheit, das Heranwachsen, das Erwachsensein, das Elternsein mit vielen verschiedenen geistlichen Zwischenstopps und Lernerfahrungen, die bei jedem irgendwie anders verlaufen. Das Ziel dieses Reifeprozesses ist jedoch klar: Christus als absoluten Lebensmittelpunkt zu erkennen, Christus immer ähnlicher zu werden. Aber man kommt eben nicht automatisch von einer in die nächste Phase. Nur weil man schon 30 Jahre Christ ist, wird Christus nicht automatisch zum Lebensmittelpunkt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, viele von uns sind eher sowas wie Peter Pan-Christen. Christen, die nie erwachsen werden. Und die Frage, die wir uns heute gemeinsam stellen wollen, lautet: Wie komme ich denn jetzt von der einen zu der nächsten Wachstumsphase? Was kann ich, was können wir tun, um unser Wachstum zu beeinflussen? Hansi hat ja letzte Woche das Bild vom Samenkorn verwendet. Ein Samenkorn wächst automatisch. Wir können das Wachstum nicht produzieren. Aber, und das ist wichtig, wir können die Rahmenbedingungen so anpassen, dass diese heranwachsende Saat Wachstumschancen hat. Und genau das Gleiche gilt auch für geistliches Wachstum. Wir können das geistliche Wachstum nicht produzieren, aber wir können Rahmenbedingungen schaffen, die geistliches Wachstum ermöglichen. Und wir wollen uns dazu heute Morgen gemeinsam einen Text aus Philipper 2 ansehen, um diese spannende Dynamik zwischen Gottes souveränem Handeln auf der einen Seite und unserem aktiven Mitwirken auf der anderen Seite in diesem Prozess des geistlichen Wachstums noch mal so ein bisschen besser zu verstehen. Weil das ist ja schon irgendwie eine komplexe Situation. Ich glaube, nur wenn wir das verstehen, wie das funktioniert, können wir auch selber verstehen, welchen Part wir dabei spielen, was wir zu diesem Prozess beitragen können. Ich lese aus Philipper 2 die Verse 12 und 13. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr auch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern es rettet während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Vater, ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du uns ein Herz für dein Wort schenkst und ein Wort für unser Herz. Amen. Markus Schmidt in dem Buch, was wir gerade so ein bisschen, woran wir uns so ein bisschen entlanghangeln, versucht in diese paradoxe Dynamik des geistlichen Wachstums folgendermaßen zu beschreiben. Er sagt, Wachstum geschieht automatisch, aber nicht zufällig. Wachstum geschieht automatisch, aber nicht zufällig. Es liegt also nicht in unserer Macht oder Kontrolle und dennoch braucht es unser Zutun. Und wir wollen uns in den nächsten Minuten mit dieser Spannung einmal auseinandersetzen und schauen uns dabei die einzelnen Phrasen dieser These einmal genauer an. Wachstum geschieht automatisch. Lasst mich das so klar wie möglich ausdrücken. Es gibt nichts, was wir tun können, um Wachstum zu produzieren. Wachstum ist das Werk des dreieinigen Gottes. Paulus sagt das hier ganz deutlich. Wir sind vollkommen von ihm abhängig. Gott selbst ist in euch am Werk. So steht es hier. Und eure Rettung, ja, diese Phrase, eure Rettung bezieht sich nicht nur auf eure Bekehrung, auf die Rechtfertigung, so als sei die Gnade Gottes auf die Sündenvergebung beschränkt. Nein, wenn Paulus hier von Rettung spricht, meint er den kompletten Prozess. Ja, der Prozess, der mit der Menschwerdung von Jesus begonnen hat, aber der erst am Ende der Zeiten zur Vollendung kommen wird. Und Gottes Gnade, die ist nicht nur das ABC des Glaubens. Gottes Gnade ist das A bis Z des Glaubens. Eure Rettung geht weiter, indem ihr wächst, indem ihr immer mehr so werdet wie Jesus selbst. Und dieser Prozess der Rettung ist eben voll und ganz das Werk Gottes, das Werk des dreieinigen Gottes. Gott, der Vater, hat vor ewigen Zeiten seinen Rettungsplan erstellt. Er ist der Sendende. Er ist es, der Gemeinschaft mit uns will. Gott, der Sohn, er hat diesen Rettungsplan durchgeführt, indem er Mensch geworden ist und für uns am Kreuz gestorben ist. Und Gott, der Heilige Geist, bringt diese Rettung zu uns, indem er in uns wohnt und uns Jesus immer ähnlicher macht. Und wie genau arbeitet Gott nun in uns? Paulus beschreibt das folgendermaßen in diesen Versen. Gott macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Luther übersetzt das so, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott ändert also unser Wollen. Und ich meine mit diesem Begriff, ne, Wollen ist jetzt nicht so ein loser Wunsch gemeint. Ja, ich will heute Abend Pizza essen. Ja, da ist es damit nicht gemeint, sondern Wollen beschreibt hier so eine richtige zielgerichtete Entschlossenheit, die wirklich mein komplettes Handeln bestimmt. Unser Wille, ja, unsere Sehnsüchte, die haben sehr großen Einfluss auf uns. Sie haben großen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein persönlicher Wille ist meistens relativ sturköpfig. Ich lasse mir ehrlich gesagt nicht so gerne reinreden. Das Problem ist, wenn man Veränderung möchte, dann müsste ich auch unser Wollen verändern. Und Paulus sagt hier ganz deutlich, Gott hat die Macht dazu. Gott hat die Macht, unser Wollen zu verändern. Er passt unseren Willen nach und nach seinem eigenen Willen an. So, dass wir wollen, was Gott will. Und Gott verändert auch unser Verhalten. Wir wollen also nicht nur das, was Gott will, sondern sind auch fähig, das dann zu tun. Und von Paulus wissen wir, dass Wollen allein manchmal nicht, also ziemlich oft nicht ausreicht, um das Gute zu tun. Ja, in Römer 7 beschreibt er seinen eigenen Kampf. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, was ich tun will. Ja, nur weil wir etwas wollen, heißt es noch lange nicht, dass wir das tun. Und Paulus sagt in diesem Vers ganz deutlich, ich mache euch auch fähig dazu, das zu tun. Gott verändert uns von Grund auf. Und er tut das in einer Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können, nach seinen Vorstellungen. C.S. Lewis beschreibt das folgendermaßen. Stellt euch mal vor, du würdest in einem Haus leben und Gott kommt, um dieses Haus zu renovieren. Ja, am Anfang, da verstehst du noch, was er tut. Ne? Er repariert die Abflüsse, sorgt dafür, dass das Dach nicht mehr undicht ist und so weiter. Also alles Dinge, die irgendwie gemacht werden müssen. Kann man ja einsehen. Aber dann fängt er an anderen Stellen zu hämmern. An Stellen, die für dich absolut keinen Sinn ergeben. Was um alles in der Welt macht er da? In Wahrheit baut er ein ganz anderes Haus als das, was du im Sinn hattest. Hier mal einen neuen Flur, da eine neue Etage, hier eine Terrasse und so weiter. Und du dachtest, er würde einfach so ein kleines Häuschen mit dir bauen. Aber in Wirklichkeit baut er einen Palast. Einen Palast für sich selber, weil er selbst daran wohnen möchte. Wie wachsen wir? Indem Gott in uns arbeitet und unser Wollen und Verhalten verändert. In diesem Sinne und nur in diesem Sinne geschieht Wachstum automatisch. Der zweite Satzteil von Markus Schmidt sagt aber Folgendes. Wachstum geschieht nicht zufällig. Stellt euch einmal vor, ihr wollt fit werden. Der eine oder andere möchte das vielleicht, so eure Muskeln ein bisschen aufbauen. Ihr wisst alle, das passiert ja nicht einfach so. Ja, ihr geht ja nicht durch die Welt und ganz zufällig seht ihr aus wie ein Muskelprotz. Das wäre natürlich schön, ne? Aber so funktioniert das ja nicht. Ja, Muskeln wachsen nicht zufällig. Und es reichte auch nicht, und da muss ich euch leider alle enttäuschen, es reicht auch nicht, wenn ihr euch Workout-Klamotten anzieht. So nach dem Motto, wenn ich mich anziehe wie ein Bodybuilder, dann habe ich auch Muskeln wie ein Bodybuilder. Ja, das wäre total schön, würde ich auch genießen, aber wir alle wissen, so geht das nicht. Wer Muskeln aufbauen will, der muss Muskeln aufbauen. Ja, der muss trainieren gehen. Wissen, wie man richtig trainiert, weil falsches Training kann ja auch in die Hose gehen. Und er muss diszipliniert dranbleiben und vielleicht auch seine Ernährung anpassen. Wachstum geschieht eben nicht zufällig, sondern braucht auch irgendwie einen klaren Plan. Und dennoch dürfen wir auch beim Muskelaufbau Folgendes nicht vergessen. Wir produzieren die Muskeln nicht. Die Muskeln sind alle schon da. Auch wenn man nach dem Workout manchmal das Gefühl hat, es sind neue dazugekommen, weil man sich vorher im Leben noch nie gespürt hat. Aber wir produzieren keine Muskeln. Ja? Beim Muskelaufbau stärken wir die vorhandenen Muskeln. Wir entfalten das Potenzial, was diese Muskeln in sich tragen, was Gott in diese Muskeln hineingelegt hat. Und genauso ist das mit unserem geistlichen Wachstum. Durch unser Zutun produzieren wir das Wachstum nicht. Und deswegen steht unser Zutun auch nicht im Gegensatz zu der Gnade. Ja, durch unser Zutun entfalten wir das, was Gott in uns hineingelenkt hat. Gott ist derjenige, der uns das Fundament, die Motivation und die Kraft gibt, uns an diesem Werk zu beteiligen. Weil Gott in uns wirkt, weil Gott bereits in uns gewirkt hat, überhaupt deswegen können wir überhaupt handeln. Ich handle, weil Gott mich befähigt hat. Ich diene, weil Gott mir gedient hat. Ich will, weil mein Wille vom Willen Gottes geleitet ist. Und diesen Rahmen, dieses Göttliche zuerst, dürfen wir in keinem Fall außer Acht lassen, wenn wir uns Vers 12 genauer ansehen. Vielen von euch ist bestimmt Luthers Übersetzung von diesem Vers im Ohr. Hier steht: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ich finde, jedes Mal, wenn ich diesen Vers so lese, muss man erstmal so ein bisschen durchatmen. So, okay. Ja, aber wenn man genauer hinguckt, dann merkt man, dieser eine Satz, der ist gerahmt auf der einen Seite von Gottes wunderbarer Verheißung, dass wir in Zukunft die an der Herrlichkeit Christi teilhaben werden. Ja, in Kapitel 2 ist dieser wunderbare, wunderschöne Christushymnus. Ja, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ja, dieser wunderschöne Text, der steht dort als Verheißung für uns. Und auf der anderen Seite, nach diesem Vers, ja, den wir gerade schon gelesen haben, wird er gerahmt von der Zusage der göttlichen Macht im Hier und Jetzt, die uns zu diesem Gehorsam, dieser Christusähnlichkeit befähigt. Wir brauchen uns von dieser Anweisung nicht überfordert fühlen, weil Philipper 2 uns sehr deutlich sagt, dass Gott uns alles gegeben hat, um diese Anweisung auch durchführen zu können. Es geht hier also nicht darum, dass wir unsere Erlösung vielleicht noch erarbeiten müssen oder dass wir mit Furcht und Schrecken vor Gott stehen sollen. Ich finde, die Luther-Übersetzung drückt das ein bisschen missverständlich aus. Ja, so, dass man den Text nochmal erklären muss. Die NGÜ, die formuliert das hier klarer, ja, was Paulus damit sagen wollte. Hier steht: Ihr sollt euch Gott auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Unsere Rettung, die wirkt sich nicht erst ganz am Ende der Zeiten aus, wenn wir ewiges Leben bekommen, ja? Unsere Rettung, die verändert uns im Hier und Jetzt. Das Evangelium, das verändert unser Leben, unseren Alltag. Und wir werden hier in diesem Vers dazu aufgefordert, dieser Botschaft des Evangeliums immer mehr Raum zu geben in unserem Leben. Uns von der Gnade, die dieses Evangelium mit sich bringt, immer mehr die Ehrfurcht und die Anbetung Gottes führen zu lassen. Uns von der Wahrheit dieses Evangeliums immer mehr leiten zu lassen. Und aus der Kraft des Evangeliums immer mehr zu leben, uns immer mehr davon vereinnahmen zu lassen. Kurz gesagt, Christus immer ähnlicher zu werden. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wachstum geschieht automatisch, aber nicht zufällig. Wachstum bedarf unser Zutun und dieses Zutun, das spielt zwar nur eine ganz kleine Rolle, aber dieses Zutun ist doch irgendwie entscheidend. Und die Frage, die ihr euch hoffentlich jetzt stellt, lautet: Was genau können wir denn zu diesem Prozess beitragen? Was können wir tun, um unsere Rettung im Alltag sichtbar zu machen? Um unser eigenes Wachstum zu beschleunigen und zu unterstützen? Und Markus Schmidt hat in seinem Buch 3 Faktoren bestimmt, die wir berücksichtigen sollen, wenn wir geistig vorankommen wollen. Er stellt sie in so einer sogenannten Wachstumsformel dar, daher auch der Titel der Predigt, also tatsächlich eine mathematische Gleichung, weil bei einer Formel eben alle 3 Faktoren tatsächlich berücksichtigt werden müssen, um voranzukommen. Also unser Zutun im Prozess des geistlichen Wachstums setzt sich aus folgenden 3 Faktoren zusammen. Einmal die Bibel. Das zweite sind Beziehungen, beziehungsweise ein bisschen konkreter Mentoring. Und das dritte sind geistliche Übungen, beziehungsweise geistliche Gewohnheiten. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen und Monaten ziemlich intensiv mit diesen 3 Faktoren beschäftigen und wirklich ganz praktisch lernen, sie in unseren Alltag einzubauen. Aber ich möchte euch heute Morgen zumindest einen kleinen Überblick geben, was mit diesen Faktoren gemeint ist und wie sie als Katalysatoren unseres geistlichen Wachstums fungieren können. Da ist zunächst einmal die Bibel. Paulus hätte das Wesen des Gotteswortes in seinem Brief an seinen Schüler Timotheus nicht besser beschreiben können. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns für alles aus, was wir nach seinem Willen tun sollen. Wir alle wissen, die Bibel hat enormen Einfluss auf unser Leben. Und wir lernen Gott und seinen Willen darin nicht nur kennen, also wir lernen nicht nur über Gott und sein Handeln in dieser Welt, sondern das ist das Entscheidende, wir begegnen Gott selbst in diesem Wort. Und das Coole ist, und das ist wirklich eine Verheißung, auf die wir bauen können: Gottes Wort ist absolut wirkmächtig. Es erzielt immer eine Wirkung. Wer Gottes Wort liest, wird verändert werden. In Jesaja 55, Vers 10 und 11 steht: Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurück zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gott handelt durch sein Wort. Und wer Gottes Wort liest, der wird von Gott verändert werden. Bibel lesen, die intensive Beschäftigung mit dem Wort des dreieinigen Gottes ist und bleibt für unsere geistliche Entwicklung alternativlos. Leute, das ist nicht optional, sondern ein absolutes Muss, dass wir gemeinsam die Bibel lesen. Der zweite Faktor dieser Wachstumsformel sind Beziehungen bzw. Mentoring. Geistliches Wachstum geschieht nicht in einem Vakuum. Es ist keine Privatangelegenheit, auch wenn wir das heute oft so leben. Nein, geistliches Wachstum ist immer auch ein Gemeinschaftsprojekt. Wir brauchen einander. Wir brauchen geistliche Begleitung. Wir brauchen geistliche Vorbilder, die uns immer wieder neue Perspektiven öffnen, die sich in uns investieren und uns auf unserer geistlichen Reise immer wieder herausfordern. Ja, wir brauchen Menschen, die uns immer wieder auf Jesus verweisen. Menschen, vor denen ich mich immer wieder rechtfertigen muss. Und Menschen, die ich um Rat fragen kann. Leute, wir sollten niemals unterschätzen, welchen enormen Einfluss Menschen auf unsere geistliche Entwicklung haben. Und deswegen ist es auch nicht egal, mit welchen Menschen ich Zeit verbringe, mit wem ich mich umgebe. Und diese geistliche Begleitung, von der hier die Rede ist, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Die Bibel beschreibt selbst ganz viele unterschiedliche Facetten dieses Prinzips. Denn in unserem Lehren- und Reifeprozess brauchen wir eine Vielzahl an Beziehungen. Das können Beziehungen in Kleingruppen sein, ja, so wie wir das jetzt während der Predigtreihe durchführen. Und ich möchte euch alle wirklich nochmal ermutigen, meldet euch an. Und ich weiß, viele Gruppen sind schon ausgebucht. Aber wer noch dabei sein möchte oder wer nur an einem Tag kann, wo es keine Gruppen mehr gibt, bitte kommt nach dem Gottesdienst zu mir. Wir finden eine Lösung. Wir haben auch noch Kleingruppenleiter hinter uns stehen, die grundsätzlich bereit wären, noch eine Kleingruppe zu machen, wenn Bedarf besteht. Bitte nutzt diese Chance und seid dabei. Dazu gehören aber auch Zweierschaftspartner, also geistliche Freundschaften auf Augenhöhe, ja, die bewusst gemeinsam unterwegs sind. Rechenschaftspartner, mit denen man Veränderungsprozesse anleiert. Seelsorger und Pastoren, die uns geistlich begleiten und beraten. Oder sehr intensiv Mentoren, Menschen, die sich bewusst in uns investieren und uns intensiv fördern, so wie Paulus Timotheus begleitet hat. Wer geistlich wachsen will, der stellt sich ganz bewusst in die Gemeinschaft der Wachsenden und kümmert sich auch darum, selber bereichernde Beziehungen zu leben. Der dritte Faktor dieser Wachstumsformel sind geistliche Übungen. In 1. Timotheus 4 fordert Paulus seinen Menti Timotheus folgendermaßen heraus. Er sagt, übe dich darin, Gott immer eine liebevolle Ehrerbietung entgegenzubringen. Sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur wenig Nutzen. Aber zu üben, wie man Gott liebt und ehrt, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil das ein Versprechen für das jetzige und das zukünftige Leben in sich trägt. Paulus spielt hier in diesen Versen auf die Fitnessstudios der damaligen Zeit an. Er sagt übrigens aber nicht für alle, die sich gerade innerlich gefreut haben, dass körperliche Übung völlig unnütz ist. Alle Couch-Potatoes, die behaupten, Sport sei Mord, die muss man an dieser Stelle enttäuschen. Ohne Sport ist man noch schneller fort. Paulus betont hier einen besonderen Wert von geistlichen Übungen. Ja, und wer nicht so genau weiß, was damit gemeint ist, weil das ja eine sehr vage Formulierung ist und Paulus das ja hier auch nicht so richtig ausführt, dem möchte ich eine Definition vorstellen, die von Ignatius von Loyola geschrieben wurde. Unter einer geistlichen Übung ist jede Weise, das Gewissen zu erforschen, sich zu besinnen, zu betrachten, mündlich und geistig zu beten und anderer geistlicher Betätigungen zu verstehen. Also im Grunde genommen sind geistliche Übungen alle Praktiken, die uns dabei helfen, uns auf Gott auszurichten. Praktiken, die ich jetzt schon tun kann, um das Leben zu leben, was Gott für mich bereitgestellt hat. Dinge, die ich immer wieder tun kann und so zu einer Art Alltagsgewohnheiten werden. Deswegen nennt Marco Schmidt diesen Faktor auch Gewohnheiten. Es können alle möglichen geistlichen Disziplinen sein, Routinen, alltagstaugliche Systeme, und wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten mit einigen davon auseinandersetzen und sie einfach mal gemeinsam kennenlernen, unseren Horizont hier ein bisschen erweitern. Welche Rolle spielen diese drei Faktoren bereits in eurem Leben? Die Bibel, Beziehungen und geistliche Übungen oder Gewohnheiten. Welche Erfahrungen habt ihr bereits mit ihnen gemacht und wie tragen sie dazu bei, dass ihr geistlich vorankommt? Denkt mal darüber nach. Vielleicht auch in eurer Kleingruppe, da ist diese Frage auch nochmal mit aufgenommen. Geistliches Wachstum geschieht automatisch, aber nicht zufällig. Gott selbst ist in euch am Werk und verändert eure Herzen. Ihr selbst aber dürft an diesem Prozess mitwirken. Das entfalten, was Gott in euch hineingelegt hat. Und dazu dürft ihr alles verwenden, was Gott uns in seiner Gnade zur Verfügung gestellt hat. Sein Wort in seiner Wirkmacht, seine Gemeinde und die prägenden Beziehungen darin und die vielen geistlichen Übungen, die uns in der Bibel und in der Kirchengeschichte vorgestellt wurden. Und ich sehne mich danach, zu einem Wachstumsspezialisten zu werden. Voll und ganz dieses Geheimnis des Wachstums zu verstehen und dann wirklich praktisch zu werden, diese Wahrheit, dieses Gott geschenkte Wunder der Rettung in meinem Alltag auszuleben und immer mehr zu werden wie Jesus. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Amen.